Herzlich willkommen zum AdsDrive PPC Insights Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PPC Insights Podcasts. Ich bin Anna von AdsDrive.
Und ich bin Lara von AdsDrive.
Und wir reden heute über Google Ads im Wandel der Zeit. Lara, vielleicht kannst du ja einfach mal ein bisschen erzählen. Du bist ja schon ziemlich lang bei diesem Thema dabei. Und vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie sich Google Ads verändert hat. Und gerade zu Beginn, glaube ich, war es ja so, dass vor allem Textanzeigen ziemlich wichtig waren. Und ja, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie sich das Ganze so verändert hat.
Ja, ich glaube, die eine spannende Sache, die es so ganz am Anfang schon gibt, früher hieß es ja mal AdWords, also Google AdWords. Und in diesem Namen schwingt eigentlich schon relativ viel mit, ne? Als das 2000 gegründet wurde, oder seit 2000 existiert Google AdWords, da war ich auch noch nicht im Business. Ich bin erst später eingestiegen, erst 2013. Also so die ganz frühen Sachen habe ich auch nicht mitbekommen, aber die letzten Jahre auf jeden Fall. Aber da hieß es eben AdWords, weil es wirklich um Wörter ging. Das heißt, es ging um Textanzeigen in der Suche. Zu dem Zeitpunkt gehörte noch kein YouTube zu Google. Es gab noch kein Google Display Netzwerk. All das war eigentlich noch gar nicht da, sondern es gab die Google-Suche und da konnte man Textanzeigen schalten. Deshalb haben sie das Ganze AdWords genannt. Und irgendwann wurde das ja dann umbenannt in Google Ads, vor einigen Jahren, das war 2018. Und das ja, sagt eigentlich auch schon ganz viel aus, ne? Warum haben sie dieses Words gestrichen? Weil es eben inzwischen auch um viel, viel mehr geht als nur die Wörter. Das heißt, man kann Videoanzeigen schalten bei YouTube, wir können Display-Anzeigen schalten und Retargeting im Display-Netzwerk und so weiter und so fort. Das heißt, das ganze Universum von Google und auch von dem Advertising-Bereich, den wir bei Google haben, ist natürlich viel, viel, viel größer geworden. Und ich glaube, da können wir so ein bisschen mal in diesen Zeitstrahl jetzt wahrscheinlich einsteigen. Also wir haben schon gesagt, 2000, AdWords ging los, man konnte Anzeigen schalten bei Google. Dann kam tatsächlich ab 2003 die Möglichkeit von AdSense, also dass man auf seiner eigenen Webseite, wenn wir jetzt eine Seite haben und wir wollen irgendwie ja, da den Traffic monetarisieren, dann konnte man da eben die Banner einbinden. Und folgerichtig kam dann natürlich auch 2005 die Möglichkeit, innerhalb von Google AdWords eben auch Zeit-Targeting zu betreiben. Das heißt, man konnte für spezifische Seiten eben sagen, ich möchte auf der URL sowieso, wenn sie eben Google AdSense genutzt hat, auch entsprechend Werbung schalten. Das war alles auch noch nicht so advanced, wie wir das heute kennen aus dem Display-Bereich. Aber das war so das Erste, was man mal machen konnte, dass man überhaupt in diesen Bereich der Display-Werbung auch über Google einsteigt. Da hat sich dann aber auch viel verändert natürlich. Und wir haben dann ab 2009 zum Beispiel auch so Sachen gehabt wie dieses interessensbasierte Targeting, was wir heute natürlich auch sehr stark kennen, sehr stark nutzen. Dass es also im Display-Bereich nicht nur darum geht, ich schalte auf der Seite XY eine Anzeige, sondern ich möchte eigentlich Anzeigen ausliefern im Display-Bereich oder im Audience-Network für Leute, die sich für die Themen XY interessieren, also für Reisen, für Healthcare, für Beauty, für was auch immer, dass man da auch einfach interessensbasiert Anzeigen schalten konnte. Es hat sich noch was anderes geändert in 2009 und wenn ich so ein bisschen rüberschiele, die uns bei YouTube verfolgen werden, das sehen, dann liegt das daran, dass ich das auch nicht alles im Kopf habe. Zwar grob, aber nicht im Detail, also das müsst ihr mir heute verzeihen. 2009 hat sich auch viel geändert im Bereich der Werbung, der Textanzeigen in der Suche. Da haben wir nämlich zum ersten Mal eine Anzeigenerweiterung bekommen. Das waren die Sitelinks damals. Das war neu. Das heißt, Google ist wirklich gestartet, ganz am Anfang nur mit Headline und einer kleinen Beschreibung und mehr war das nicht. Heute sehen wir ja riesige Anzeigen, wo Bilder mit dabei sein können, Preise und was weiß ich alles. Das gab's alles nicht. Es war wirklich ganz klein, nur die Headline und eine kleine Description. Und dann kamen eben 2009 zum ersten Mal wirklich Sitelinks als zusätzliche klickbare Möglichkeit, wo man die Leute noch auf Unterseiten schicken konnte. Okay. Also es war schon auch eine relativ große Änderung, muss man sagen. Dann ging es weiter. 2010 ging Retargeting los oder Remarketing heißt es ja bei Google Ads. Das kennen wir alle, ne? Wir gucken uns ein bestimmtes Produkt an. Ich weiß nicht, ich brauche vielleicht einen neuen Schreibtisch und dann verfolgt er uns durch das ganze Internet gefühlt. Das geht über Google Ads tatsächlich seit 2010.
Okay.
Also auch da dann eine Art zielgruppenbezogene Werbung quasi. Weniger jetzt auf welcher Seite soll es sein, sondern wer soll die Anzeigen eben auch sehen. Und dann ein Jahr später gab es so Themen in der Suche wie zum Beispiel negative Keywords, dass man zum ersten Mal auch sagen konnte, da möchte ich jetzt aber nicht ausgeliefert werden. Wenn jemand nach Laufschuhen sucht und er sucht nach gebrauchten Laufschuhen, dann konnte ich eben gebraucht ausschließen, weil ich vielleicht nur Neuware im Angebot habe. Also diese Möglichkeiten, Dinge auch konkret auszuschließen, gibt es tatsächlich erst seit 2011, also relativ spät, muss man sagen. Und 2011 ging auch so ein bisschen die erste Automatisierung los, weil es nämlich Dynamic Search Ads dann gab. Also die Anzeigen, wo wir nicht konkret sagen, wenn jemand nach Laufschuh von Adidas, Laufschuh von New Balance sucht, möchte ich angezeigt werden, sondern wo ich Google sage, Mensch, das ist meine Seite, hier guck, das sind vielleicht auch meine ganzen Produkt-URLs und guck doch mal, welche Sachen dafür eigentlich relevant sein können und entscheide doch du, wo da eben entsprechende Anzeigen gezeigt werden. Also auch da ist das erste Mal so ein bisschen dieser Schritt in die Richtung Automatisierung, den wir heute kennen. Und dann hatten wir 2012 das Thema Google Shopping. Also Google Shopping gab es schon davor. Mhm. Das wurde gegründet unter dem Namen Frugal. Dann hieß es, glaube ich, Google Product Search. Und dann wurde es 2012 umbenannt in Google Shopping und es wurde bezahlt. Also Google Shopping ist quasi ganz anders gestartet, als wir das heute kennen. Mhm. Das waren alles nur organische Listings, wenn man so will.
Okay.
Und ab 2012 kam dieser Umbruch, dass es dann von nur organisch zu nur bezahlt wurde. Also, dass man immer auf jeden Fall bezahlen musste, um dort eben entsprechend gelistet zu sein. Ist ja heute auch wieder ein bisschen anders. Wir haben jetzt so einen Mix aus bezahlten und organischen Ergebnissen bei Google Shopping. Aber das hat sich so im Wandel der Zeit tatsächlich da auch so ein bisschen verändert im Shopping-Bereich. Dann haben wir im Jahr 2015 das erste Mal sowas gehabt wie Custom Audiences. Dass wir also eine Liste mit zum Beispiel Mailadressen, mit Telefonnummern hochladen können bei Google Ads und sagen können, okay, ich möchte für diese Leute eben Retargeting betreiben. Das heißt, das war dann auch so ein bisschen die erste Öffnung in Richtung externe Datenquellen. Ich kann eben meine Listen und meine Daten, die ich vielleicht in meinem CRM habe, wieder an Google zurückführen, kann das eben da hochladen. Auch das eigentlich aus heutiger Sicht eine relativ große Änderung, ne? Weil wir halt eben zum ersten Mal wirklich von außen was eingepflegt haben. Und da haben wir natürlich heute auch einen riesigen Trend, dass wir sagen, wir schließen Salesforce, HubSpot an, wenn wir im B2B-Bereich zum Beispiel sind und gucken, dass man da halt eben Zielgruppen teilt und so weiter. Mhm. Das gibt es eigentlich so in der allerersten Form, wenn man so will, seit 2015. Okay. Habe ich also schon mitbekommen. Ich wäre 2013 eingestiegen. Das war dann so eine der ersten großen Neuerungen auch. Mhm. Und was wir seit 2016 nicht mehr haben, sind die Anzeigen auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Wahrscheinlich haben wir das alle irgendwie noch von früher im Kopf. Es gab immer Anzeigen oben und dann gab es Anzeigen auf der rechten Seite. Ja. Und da gab es dann 2016 diese Umstellung, die sicherlich auch sehr stark damit zusammenhängt, dass wir meistens einfach auf so einem Mobilgerät inzwischen suchen. Ja, das heißt, die meisten Leute nutzen Mobilgeräte. Wir haben so einen ganz starken Mobile-Fokus. Da macht es natürlich auf dem kleinen Gerät gar keinen Sinn, rechts an der Seite Anzeigen zu zeigen. Das heißt, diese Search Experience wurde dadurch auch vereinheitlicht, dass einfach diese Anzeigen an der rechten Seite auch abgeschafft wurden. Das war da sicherlich ein großer Schritt. Ja, ne? 2017 haben wir dann unser erstes schönes smartes Format bekommen mit Smart Display, ja, wo dann wirklich Google automatisiert entschieden hat, wann wird wo welche Anzeige auch im Display-Netzwerk geschaltet und wie sieht die auch aus. Da gab es dann eben auch diese Anzeigen, die responsive waren, wo man nicht mehr einfach einen Banner hochgeladen hat, sondern einfach Elemente hochgeladen hat. Das war sicherlich auch da eine Veränderung. Und 2018 wurde dann ja Google, wie gesagt, auch in Google Ads umbenannt, um das einfach so ein bisschen besser darzustellen, dass wir jetzt diese ganzen vielen Möglichkeiten haben und dass es nicht mehr einfach nur um einen kleinen Text geht, der irgendwo platziert wird. Genau, und ich glaube, in den letzten Jahren, das kennen wahrscheinlich die meisten, die uns jetzt zuhören, da gibt es dann eben diese großen Veränderungen, wie zum Beispiel Performance Max Kampagnen, die Demand-Gen Kampagnen, wo ich wirklich nicht mehr die einzelnen Keywords hinterlege, sondern wo ich Google doch sehr viel mehr freie Hand lasse, wie die Anzeige am Ende aussieht und wo die platziert wird, wo es dann doch sehr, sehr stark auch in Richtung Automatisierung geht.
Okay, das waren jetzt auf jeden Fall ganz schön viele Infos. Danke erstmal, dass du uns da so gut abgeholt hast. Und jetzt gibt's ja dieses Buzzword der Konsolidierung und das Wort an sich sagt ja schon einiges aus, aber vielleicht kannst du ja nochmal sagen, was das jetzt genau in dem Kontext von den Google Ads bedeutet, also ob die früher irgendwie kleinteiliger und detaillierter waren oder was muss ich mir jetzt genau darunter vorstellen? Warum ist das vielleicht auch so ein Buzzword jetzt aktuell mit der Konsolidierung?
Genau, also die Konsolidierung sagt eigentlich schon ganz viel auch über die Entwicklung von Google Ads aus und auch über die Entwicklung der Kampagnenstrukturen. Mhm. Weil wir ja, wenn wir konsolidieren, Kampagnen wieder zusammenfassen, ja, und einfach die Kampagnenstruktur gröber machen, das impliziert ja auch, dass sie früher mal super detailliert war. Mhm. Als ich eingestiegen bin, 2013, haben wir zum Beispiel jede Kampagne im Grunde genommen dreimal gehabt. Nämlich für Mobile, für Tablet und für Desktop.
Verstehe.
Ich glaube, am Anfang gab es noch nicht mal die Unterteilung nach Desktop oder es wurde dann später zusammengefasst, aber man hat definitiv nach Tablet, sorry, aber es gab immer Mobile versus Desktop. Man hat das immer aufgetrennt, um das besser ausspielen zu können, weil vielleicht das Mobilgerät auch gar nicht so gut funktioniert hat, weil die Leute vielleicht doch noch nicht so sehr, ja, Handy-abhängig waren oder eben ja mit dem Mobilgerät Sachen auch gekauft haben, wie das heute der Fall ist. Das heißt, um das gut aussteuern zu können, um zu sagen, ah, Mobile will ich vielleicht gar nicht so viel Budget geben, sondern mehr Desktop, hat man das komplett voneinander abgegrenzt. Man konnte auch komplett getrennte Zielseiten hinterlegen. Wir hatten nämlich natürlich auch Webseiten, die nicht unbedingt responsive waren. Mhm. Heute ist es ja Standard, dass jede Seite irgendwie mobile und auf dem Desktop einfach responsive dargestellt wird, dass das für alle Geräte passt. Früher hatten wir einfach auch häufig eine komplett andere Ziel-URL, weil die Leute nochmal eine andere mobile Version ihrer Seite hatten.
Ja.
Und die sah auch manchmal ganz schön verrückt und anders aus, muss ich sagen. Und deshalb hat man das viel stärker voneinander abgegrenzt. Das brauchen wir heute so in der Form zum Beispiel auch nicht mehr. Das ist so eine Sache, was man natürlich konsolidiert hat auf gewisse Art und Weise. Dann gab es im Shopping-Bereich für lange Zeit beispielsweise das Überlaufmodell.
Ja, ne?
Das wurde von dem Martin Röttgerding entwickelt. Und das haben dann sehr, sehr viele adaptiert. Auch Google hat das selber dann empfohlen. Dabei ging es darum, dass man auch die Shopping-Kampagne nicht nur einmal hatte. Also wenn ich jetzt meine Laufschuhe hatte für Adidas und New Balance zum Beispiel, dann hatte ich die in drei mehr oder weniger identischen Kampagnen. Ich habe die Kampagne also einfach kopiert und hatte die dreimal.
Mhm.
Warum hat man das gemacht? Man kann oder konnte bei Shopping einstellen, welche Priorität die Kampagnen haben sollen. Es gab Kampagnen mit hoher, mittlerer oder niedriger Priorität. Und es war möglich, über negative Such- oder negative Keywords und Ausschlüsse so eine gewisse Steuerung vorzunehmen. Das heißt, man hat das in der Regel abgetrennt nach den Markenbegriffen und nach auch ganz spezifischen Modellen. Man hatte also eine Kampagne, die hatte die höchste Priorität, die wurde also zuerst angesteuert von Google, wenn man so will. Und da hat man erstmal alle Markenbegriffe negativ gegengebucht. Also New Balance und Adidas wurden ausgeschlossen. Das heißt, wenn ich eine Suche hatte, Adidas Laufschuh oder New Balance Laufschuh, dann wurde das angesteuert und dann war klar, okay, da geht es nicht rein, sondern dann ging es weiter in die Kampagne mit der mittleren Priorität. Und da hat man dann manchmal konkrete Modellbezeichnungen ausgeschlossen. Also zum Beispiel Court Vantage, Adidas Court Vantage oder sowas. Ja, das heißt, auf die Art und Weise konnte man sehr gut ja steuern zwischen den sehr generischen Suchen. Die sind nämlich in der ersten Kampagne verblieben, also einfach nur Laufschuhe, Laufschuhe Damen. Die haben in der Regel ja eine deutlich niedrigere Conversion-Wahrscheinlichkeit.
Okay.
Und diese ganz spezifischen Suchen, zum Beispiel Adidas Court Vantage in Weiß oder so, hat man dann halt eben auch in einer getrennten Kampagne gehabt und konnte da dann eben auch sehr genau wieder aussteuern, ne? Was ist mir welche Suchanfrage auch wert, wie lege ich da meine Bits, auch meine Budgets vielleicht. Auch das war eine Möglichkeit, eben sehr gut da manuell zu steuern. Und auch da hat man sehr, sehr stark getrennt im Shopping-Bereich.
Mhm.
Es gab dann zeitweise im Search-Bereich auch so Modelle wie die Single-Keyword-Ad-Groups. Das hat bestimmt der ein oder andere auch schon mal gehört, wo man wirklich Anzeigengruppen gemacht hat pro Keyword. Also in jeder Anzeigengruppe war wirklich nur ein einziges Keyword drin. Ich hatte eine eigene Anzeigengruppe für Adidas Laufschuh oder Adidas Schuh zum Laufen, Laufschuh Adidas möglicherweise auch noch. Also ich habe das sehr, sehr stark voneinander abgetrennt, hatte wirklich eine Ad-Group pro Keyword. Und auch das kennen bestimmt jetzt noch viele, das Thema Match-Type-Trennung. Wir hatten ja, am Anfang hatten wir drei Match-Types, als ich eingestiegen bin. Da gab es Broad, Exact und Phrase. Dann gab es einige Jahre auch mal Broad Match Modified. Das ist dann ja jetzt wieder weggefallen. Aber auch da haben die Leute gesehen, Mensch, vielleicht performt Broad nicht so gut wie Exact Match oder vielleicht ist mir das nicht so viel wert. Broad hat auch früher, muss man sagen, deutlich schlechter funktioniert als heute. Auch Google war da sicherlich noch nicht so weit und so gut in der Aussteuerung, sodass man schon oft gesehen hat früher, ah Mensch, Broad, das ist manchmal ganz verrückt. Ich weiß noch, wir hatten eine Kampagne, da ging es darum, Aquarien zu verkaufen.
Okay.
Und da hat jemand gesucht, Öffnungszeiten Zoo München und über Broadmatch ist das reingelaufen bei dem Keyword Aquarium kaufen.
Okay.
Zoo-Aquarium, okay, also im weitesten Sinne kann man vielleicht eine Verbindung herstellen, aber es war früher wirklich verrückt, was da manchmal ausgeliefert wurde. Und deshalb haben die Leute das gerne auch in eine getrennte Kampagne gepackt. Ja, und so wurde eben ganz genau alles kleinteilig unterteilt und man hatte eine sehr starke Trennung auf Anzeigengruppen, aber auch auf Kampagnenebene.
Okay, und für was genau war das dann gut?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also zum Beispiel, um diese Single-Keyword-Ad-Groups zu nennen.
Mhm.
Das war dafür gut, einen möglichst hohen Qualitätsfaktor und auch eine möglichst hohe Klickrate zu haben. Wir hatten ja früher wirklich nur sehr spezifische Anzeigen. Wir hatten ja noch nicht die Responsive Search Ads, wo Google dann selber aus 15 unterschiedlichen Headlines wählen kann, welche passt jetzt in dem Moment am besten zur Suchanfrage. Das heißt, ich musste das alles wirklich ganz genau machen. Ich habe quasi versucht, möglichst genau Google zu sagen, okay, wenn der Nutzer genau das gesucht hat, dann mach genau diese Anzeige dazu, damit ich dann wirklich eine gute, hohe Klickrate habe und auch einen guten Qualitätsfaktor. Um das halt einfach so ja ganz, ganz zielgerichtet aussteuern zu können. Und genauso zum Beispiel die Trennung für die unterschiedlichen Devices, Mobile versus Desktop, aber auch beispielsweise eine Trennung unterschiedlicher Match-Types. Das war dazu da, dass ich einfach das Bidding und die Ausspielung genauer beeinflussen kann. Dass ich vielleicht früher, wo Mobile noch nicht so gut funktioniert hat, für Mobile eben niedrigere Gebote hinterlege oder eben auch für Broad, als das noch nicht so gut funktioniert hat, auch für Broad dann einfach manuell niedrigere Gebote hinterlegen kann. Dafür musste ich es einfach unterteilen.
Okay, das heißt, früher lief das Bidding also anders ab.
Deutlich anders, genau. Also ich habe tatsächlich, als ich 2013 eingestiegen bin, noch sehr, sehr viel mehr Zeit mit Bidding verbracht. Ja, da war es eigentlich der Standard, dass man ja manuelles Bidding gemacht hat oder eben auto-optimierten CPC, den kennen viele ja sicherlich. Aber man hatte jetzt nicht so eine Strategie wie Conversions maximieren und hat eingestellt, ich habe jetzt 100 Euro Tagesbudget und innerhalb dieser 100 Euro Tagesbudget versucht doch mal so viele Conversions wie möglich zu generieren. Das gab es so in Google Ads tatsächlich nicht.
Okay.
Ich habe für jedes Keyword eingestellt, was das jeweilige CPC-Gebot sein soll. Wirklich bis auf die Keyword-Ebene. Und dann gab es ein paar Möglichkeiten, wie man sich helfen konnte. Man konnte zum Beispiel automatische Regeln nutzen. Das haben viele gemacht. Also zum Beispiel konnte ich einstellen in Google Ads, wenn jetzt bestimmte Keywords in den letzten Tagen mindestens 3 Conversions hatten und die Kosten pro Conversion lagen in meinem vorgegebenen Rahmen, dann biete doch mal 20% mehr oder erhöhe die CPCs um 20% zum Beispiel. Oder wenn ein Keyword besonders teuer war und nicht konvertiert hat, dann mach doch mal minus 30%. Sowas konnte ich machen. Oder man konnte auch, das haben wir häufig gemacht, Excel-Vorlagen verwenden.
Okay.
Wo man dann sehr einfach eine Formel drin hatte, dass der Max-CPC die Conversion Rate mal Ziel-CPA sein soll. Ja, so kann man sich das errechnen. Wie viel kann ich eigentlich ausgeben pro Klick? Und dann hat man eben ja sich in der Excel-Vorlage schnell errechnet für jedes Keyword. Okay, wenn mein CPA ungefähr bei 10 Euro liegen soll, basierend auf der aktuellen Conversion Rate, wie teuer dürfen dann die CPCs sein? Und das hat man über den Editor, also über den Google Ads Editor dann wieder hochgeladen. Aber es war wirklich super viel manuelle Arbeit. Es gab dann große Unternehmen und große Konten, die haben vielleicht ein Bidding-Tool im Einsatz gehabt. Das war aber dann so, dass es wirklich nicht in Google Ads eingestellt wurde, sondern man hat dann ja ein externes Tool gehabt, hat dafür eben Geld bezahlt. Und da gab es dann so schöne Dinge, wie wir sie heute auch kennen, wo man dann schon sagen konnte, bitte maximiere eben zum Beispiel die Conversions oder optimiere auf den Cost pro Conversion von X Euro oder auf den ROAS von Y. Es gab sogar Portfolios in verschiedenen Tools. Aber das war was, das hat nicht bei Google stattgefunden, sondern es waren wirklich externe Tool-Anbieter, die vielleicht heute auch so ein bisschen die Berechtigung verloren haben, ehrlicherweise, ne? Weil Google das dann ja irgendwann zu sich gezogen hat. Aber ja, das war auf jeden Fall noch so ein bisschen eine andere Welt. Und deshalb hat man einfach versucht, manuell sehr, sehr genau zu kontrollieren, was wird wann wie wo ausgesteuert.
Verstehe. Ja, vor allem das mit den externen Tools kann man sich irgendwie fast gar nicht mehr so richtig vorstellen, ja.
Das stimmt, ja.
Ja. Was hat sich da sonst noch verändert und auch so rein grafisch oder optisch? Wie haben sich die, ja, also wie sahen die Anzeigen aus?
Also im Grunde genommen war es so, dass wir bei Google sehr reine Textanzeigen hatten. Wir haben ja gesagt, am Anfang wirklich nur Headline und wirklich eine kurze Description. Also die Description war immer nur so zwei Zeilen und auch die waren deutlich kürzer, als sie eben heute sind. Und das Ganze, was jetzt da noch hintersteht, die Callouts und Snippets und so, das gab's alles gar nicht. Das heißt, die Anzeigen waren viel kleiner. Es gab auch nicht diese automatischen Elemente, dass eben automatisiert aus 15 unterschiedlichen Headlines gewählt wird oder dass eben beispielsweise im Bereich der Display-Werbung aus unterschiedlichen Bildern und Textelementen dann der für mich passende Banner gebaut wird. Man hat wirklich statische Banner hochgeladen. Also entweder war das ein Bild oder es war ein HTML-Banner. Aber jemand musste diese Banner machen, zum Beispiel mein Grafiker oder Grafikerin. Und dann konnte ich das innerhalb von Google Ads hochladen. Okay. Da war nichts mit Automatisierung. Und wenn ich vielleicht nur Zeit hatte, einmal ein quadratisches zu machen und einmal irgendwie Rectangle, dann hatte ich auch nur das. Mhm. Und dann wurde ich auch nur auf passenden Platzierungen ausgespielt. Und wenn das dann aber zufällig jetzt aber so ein Skyscraper war und ich hatte keinen Skyscraper gebaut, dann wurde ich nicht angezeigt.
Okay, verstehe.
Das ist heute schon deutlich besser, weil da haben wir einfach dann die Option, dass Google die Sachen so zusammenfügt, dass sie eben in die verfügbare Fläche passen. Dass auch im Search-Bereich natürlich die Elemente so durchrotiert werden, dass das möglichst gut hoffentlich zu unserer Suchanfrage dann auch passt und dass der Nutzer oder die Nutzerin dann auch wirklich eine für ihn relevante Anzeige an der passenden Stelle auch vorfindet.
Mhm, verstehe. Und hat sich an der Beliebtheit der einzelnen Kampagnentypen irgendwie was geändert oder hat sich vielleicht auch so diese Relevanz von den Textanzeigen irgendwie geändert oder entwickelt?
Ja, wir haben also früher eigentlich wirklich meistens einfach Search-Ads geschaltet.
Hm.
Und dann gab es mal so einen Ausflug in die Display-Welt, aber auch da war das Targeting noch gar nicht so ausgereift. Man hatte noch gar nicht so viele Optionen. Das heißt, man hat eigentlich wirklich häufig zu 80-90% Textanzeigen in der Suche geschaltet, muss man sagen. Und das hat sich dann schon verändert. Um das mal so am Beispiel E-Commerce festzumachen, war es so, dass dann natürlich Google Shopping-Ads eine starke und große Relevanz hatten. Das heißt, dann ist häufig über 50% des Budgets irgendwann auch in Shopping-Ads geflossen.
Mhm.
Und heute ist es bei vielen E-Commercern so, dass dieses Budget eben zu einem großen Teil vielleicht auch in Performance-Max-Kampagnen fließt.
Mhm.
Ja, weil das natürlich auch wieder ein neues Format ist. Das heißt, es haben sich auch da wieder Dinge entwickelt. Und auch übrigens die Shopping-Ads sehen heute ein bisschen anders aus. Wir haben ja selbst da inzwischen zum Beispiel Promotion-Extensions. Das heißt, da sieht man auch häufig irgendwie im Bild so Angebote. Auch da gibt es halt inzwischen eben Optionen, das so ein bisschen anzureichern. Oder auch im Bereich der Videowerbung. Da hat man früher das Video gezeigt und das war's. Auch da habe ich jetzt klickbare Elemente, habe einen Button, kann auch da mittlerweile sogar ein Lead-Formular hinterlegen. Das wird alles so ein bisschen interaktiver und auch durch einfach viel mehr Informationen einfach angereichert, mehr klickbare Elemente. Ich bin da schon einfach so ein bisschen fortgeschrittener.
Mhm.
Und das sieht doch alles ein bisschen anders aus und ein bisschen advanceder, würde man vielleicht auf Neudeutsch oder Englisch sagen. Ja,
also ein bisschen mehr als reine Textanzeigen.
Auf jeden Fall,
ja. Okay. Und was können wir noch so in der Zukunft erwarten? Und wie wird sich vielleicht dadurch auch die Rolle von SEA-Managern verändern?
Also aktuell ist das ja immer sehr viel so in der Diskussion, brauchen wir den SEA-Manager, die SEA-Managerin eigentlich noch?
Ja.
Wir brauchen die Leute sicherlich, aber vielleicht braucht man ein bisschen anderes Skillset.
Mhm.
Ja, wir haben früher wirklich sehr, sehr viel ja manuell gepflegt, gemacht. Wir haben dieses Bidding manuell gemacht. Wir haben viel manuell auch rumgerechnet, haben da sehr viel Aufwand betrieben, muss man sagen. Das müssen wir zum Glück heute alles nicht mehr so manuell machen, ja, weil eine Maschine kann einfach viel besser sehen, Zum Beispiel am Montag bis Dienstag ist es im B2B-Bereich viel relevanter als am Wochenende. Das heißt, am Wochenende wird runtergeschraubt, werden die Bits runtergeschraubt. Das haben wir früher manuell gemacht. Mhm. Da hat man sich Freitag hingesetzt und hat alle Bits geändert und am Montagmorgen wieder. Ne? Also das kann eine Maschine einfach besser oder auch erkennen, dass bestimmte Nutzer vielleicht mit einem gewissen Suchprofil relevanter sind als andere oder ähnliches. Das kann ich so alles manuell gar nicht steuern. Ja? Also die Maschine hat viel mehr Signale natürlich. Muss ich vielleicht auch gar nicht manuell steuern. Aber was wir merken, ist, dass auf jeden Fall dieses Thema Strategie, Beratung, dass das viel, viel relevanter wird.
Ja.
Ja, weil ich einfach mir natürlich überlegen muss, wie kann ich mich auch vom Wettbewerb unterscheiden? Mhm. Was macht eigentlich mich aus? Wie gehe ich auch in die Kommunikation?
Ja.
Was stelle ich in dieses Schaufenster? Weil meine Anzeigen sind eigentlich im Grunde genommen eine Art Schaufenster.
Klar.
Und auch natürlich das Thema Daten. Also welche Daten kann ich an Google zurückspielen? Wie kann ich meine ganzen Ads auch auswerten? Wie stehe ich vielleicht auch mit Google Ads im Vergleich zu anderen Kanälen da? Tracking, auch so technische Themen, da passiert ja doch einiges. Also viele sprechen ja auch jetzt über das Thema Cookieless natürlich. Mhm. Da ist es schon so, dass die Leute sich auch mit diesen technischen Themen einfach so ein bisschen mehr auseinandersetzen müssen. Und ich glaube so, gerade die Themen Strategie, Konzeption, aber auch das Thema Data Analytics, das sind einfach so Themen, die sind schon relevant und man wird sicherlich einen SEA-Manager haben, immer noch in einigen Jahren, aber eben jemanden, der vielleicht ein bisschen anderen Schwerpunkt hat, der nicht mehr so viel manuell machen muss, sondern der einfach ja ein bisschen anderes Anforderungsprofil hat, als das vielleicht noch vor 10 oder auch vor 20 Jahren der Fall war.
Ja, absolut. Oh, Lara, vielen Dank, dass du uns heute da durch diese ganzen Infos und auch durch diese Zeitschiene irgendwie durchgeleitet hast. Ich finde es wirklich auch nochmal krass, einfach zu hören, wie diese Arbeit so manuell früher gewesen ist. Das kann man sich teilweise echt gar nicht mehr vorstellen. Und
war Fleißarbeit.
Ja, so klingt echt, ja. Also vielen Dank dafür. Ich habe echt sehr viel nochmal gelernt und irgendwie auch mich nochmal an diese alten Sachen, irgendwie wie das früher alles aussah, erinnert. Ich hoffe auch, unsere Zuschauer und Zuhörer konnten irgendwie nochmal einiges daraus mitnehmen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Das waren die PPC Insights, der AdsDrive Podcast rund um das Thema Performance Marketing.